Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, hier sind Annetta Politi
und Kemal Goga.
Laut mitsingen? Check. Konnten wir machen. Kaffee sollte durchlaufen. Jetzt fehlt vielleicht ein wunderbarer, treuer Partner, der nicht meckert, nicht sagt und einfach nur einen gut gelaunt immer anschaut. Das wäre unser Maskottchen, der SWR 3. In unserem Quickie vor 6 ist das ja eure Chance, ihn zu sichern für euch.
07221 20, wir brauchen nur eine richtige Antwort von euch. Wir geben nämlich einen Hinweis und ihr sagt uns, welche aktuelle Story sich dahinter verbirgt. Also Hinweis lautet, ein Fünfer mehr.
Wer hat eine Idee, welche Geschichte sich dahinter verbirgt? Hinter diesem Hinweis.
Ein Fünfer mehr.
Also, wer hat da heute Morgen eine Idee, welche Story wir suchen in unserem Quickie vor 6? Unser Quickie vor 6, wir sind da auf der Suche nach der richtigen Story.
Ein Fünfer mehr, das ist der Hinweis, aber was genau suchen wir, wenn wir sagen, ein Fünfer mehr, Peter in Gügelingen?
Ja, ich denke, dass es um das Bügeleisenhaus geht.
Nee, m-m. Du meinst Leider. Flat Iron Building, das jetzt versteigert oder zwangsversteigert
genau.
wurde? Nee.
M-m.
Okay. Danke dir fürs Mitmachen. Ciao.
Dann sagen wir ein Fünfer mehr für den Account.
Ah.
Jetzt aber, oder?
Jetzt ist es fast schon sehr, sehr einfach.
07221 2011.
Welche Story suchen wir in unserem Quickie vor 6?
Ein Fünfer mehr für den Account, das ist unser Hinweis. 07221 2011, wer ist da? Hallo?
Ja, schönen guten Morgen, hier ist Holger aus Wiesbaden, Schierstein.
Hallo Holger, hast du eine Idee?
Das müsste sein, der Account für Netflix, wenn man den weitergibt an andere.
Und das ist richtig.
Genau, so ist das nämlich.
Hey.
Haben ja jetzt angekündigt und gesagt, hey, das wollen wir nicht mehr. Sondern es gilt jetzt, es müssten die ganzen Accounts beim selben Fernseher angemeldet sein.
Also ich bin nicht bei Netflix, ich kenne mich da nicht so aus. Ich habe so gelesen.
Technikaffin bin ich überhaupt nicht, insofern weiß ich nur grob, um was es geht.
Und grob gesagt, du kriegst ein Elch.
Juhu!
Online-Petitionen, die bringen durchaus was. Hier ist die SWR 3 Morning Show. Das merken wir mal wieder an einer wunderbaren Geschichte aus Neuseeland bzw. den USA.
Es geht um einen Kiwi, ne, der in Miami lebt. Die Ornithologen unter uns, die kennen ihn ja auch als Schnepfenstrauß.
Natürlich.
Der gilt nämlich als Wahrzeichen Neuseelands und ist stark gefährdet.
So, eben diesen Kiwi, den durften Besucher des Zoos in Miami fotografieren und anfassen, nachdem sie dafür umgerechnet 20 Euro bezahlt haben. Was die Menschen in Neuseeland aber ordentlich aufgeregt hat, Manuela Ried aus dem SWR 3 Morning Show Team.
Rettet diesen misshandelten Kiwi, so heißt die Online-Petition, die in Neuseeland wegen des Falls gestartet wurde. Auslöser dafür war ein Video im Netz und auf dem ist zu sehen, wie Besucher des Zoos in Miami den Kiwi streicheln, mit ihm Selfies machen, ihn am Schnabel anfassen und dabei sitzt er auf einem Tisch bei hellem Licht, obwohl der Kiwi eigentlich nachtaktiv ist. Das Ei mit dem Tier war 2019 von Neuseeland in die USA gebracht worden, als eine Art Leihgabe. Dort ist der Kiwi dann geschlüpft und in der Petition heißt es, das Tier sei gezähmt und 4 Tage die Woche hellem Neonlicht ausgesetzt, werde von Dutzenden Fremden angefasst, an seinen empfindlichen Schnurrhaaren gestreichelt, ausgelacht und wie ein Spielzeug zur Schau gestellt. Der Zoo in Miami hat das Fotoprogramm mit dem Vogel jetzt aus dem Programm genommen, sich dafür entschuldigt. Die Begegnungen mit den Besuchern seien nicht gut durchdacht gewesen. Jetzt will er ein neues Gehege für das Tier schaffen.
Good News. Hier ist SWR 3. Mit den Schlagzeilen des Morgens, wenn heute Abend auf dem Fernseher bei Netflix eine Warnung aufploppt, dann teilt ihr euch einen Account vermutlich mit anderen.
Mhm.
Das will Netflix jetzt auch in Deutschland verhindern, beziehungsweise sich bezahlen lassen, malte Dedicek aus dem SWR 3 Aktuell-Team. Wie überprüft denn Netflix, ob der Account jetzt geteilt wird?
Laut Netflix-Support darf der Account nur innerhalb eines Haushaltes benutzt werden. Das ist für Netflix der Ort, an dem der Fernseher mit dem Internet verbunden ist. Alle Geräte in demselben Netzwerk gehören zum Haushalt. Geräte, die in anderen Netzwerken laufen, sollen wohl in den Einstellungen extra verifiziert werden können. Und auch im Urlaub und auf Reisen soll es eine Toleranzzeit geben. Wie lang die ist, ist noch nicht bekannt. Wer außerhalb des Haushaltes den Account mitbenutzen will, soll künftig 5 Euro Aufpreis zahlen.
Ursprünglich hatten die ja sogar mit dem Teilen des Accounts geworben. In anderen Ländern wird schon länger dagegen vorgegangen. Warum der Wandel? Springen so nicht viel Nutzer ab?
Die, die abspringen, haben vorher auch nicht direkt bezahlt. Das Account-Sharing ist bereits in Spanien, Portugal und zuletzt im Februar in Kanada eingeschränkt worden. Zum Beispiel in Kanada sind laut Netflix die Nutzerzahlen nach der Sperre kurzfristig gesunken. Insgesamt habe Netflix nach eigenen Angaben jetzt dort aber mehr zahlende Nutzer als vorher. Als nächstes wird Netflix wahrscheinlich in den USA das Account-Sharing stoppen.
Oh, Wartezimmer ist aber voll.
Ja, der nächste bitte.
SWR 3, die Tierdogs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist ein Gürteltier.
Oh, und was hat es dann?
Es verliert immer seine Hose.
Oh, mach mal laut. Mach mal leise. Haben Sie schon mal mit Fleischknepp probiert?
Nein.
Und sich dann wundern, dass die Buchs runterrutscht.
Wie meinen Sie das denn?
Ah ja, gucken Sie mal. Seit ich jeden Tag Fleischknepp esse, brauche ich kein Gürtel mehr an meiner Hose. Da rutscht nichts mehr. Guck mal.
Boah, sitzt die fest.
Sag mal, Zart, so Gürteltier braucht es überhaupt eine Hose?
Eigentlich nicht. Die Gürteltiere sind ja die einzigen überlebenden Säugetiere der sogenannten Nebengelenktiere. Und es hat ja ringsherum diese Panzerung, womit es sich zu einer Kugel zusammenrollen kann.
Ah, sind Sie vielleicht im Kegelverein? Dann könntest du es nämlich mal mitnehmen.
Aber Sie spinnen ja wohl, mein armes Gürteltier. Du bist doch kein Sportgerät.
Das höre ich daheim auch dauernd. Sag mal, wann genau rollt sich denn der kleine Schubbe-Kasper zusammen?
Na, wenn er sich bedroht fühlt.
Genau, und auch immer, wenn was Großes, Furchteinflößendes in seiner Nähe ist.
Ah ja, dann macht das ja gleich wieder.
Wieso?
Da ist unsere große, furchteinflößende Rechnung von 920 Euro. Brauchst du Quittung?
Bald wieder.
Was hat er dann?
Der Sommer und wir, das ist wie in einer Beziehung. Und im Moment gefühlt befindet man sich so in der Kennenlernphase. Wir hatten schon ein paar sonnige Tage und würden gerne mehr haben, Wetterfrau Lea Spindler. Kann das eine stabile Beziehung werden? Ist es so in diesem Bereich, dass wir sagen, komm, Langzeitbeziehung, nicht nur so ein kurzes On-Off-Ding?
Mehr Sonne gibt es schon ab morgen. Die Sonnenstunden, die steigern sich jetzt auch täglich und die Temperaturen steigen auch langsam wieder an. Bis Samstag liegen wir dann bei gut über 10 Sonnenstunden und auch die Temperaturen sind dann wieder wärmer. Das werden jetzt keine 30 Grad Hochsommertemperaturen, sondern eher so angenehme Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Das Pfingstwochenende bleibt dann richtig bombastisch sonnig mit so ein paar Quellwolken und auch die nächste Woche für Baden-Württemberg und Bayern ist da ja sogar die erste Pfingstferienwoche, bleibt es weiter recht sonnig. Nicht. Die Temperaturen liegen auch da dann immer noch so bei 20 bis 25 plus Grad. Und hier und da kann es mal ein paar Quellwolken geben oder auch mal einen Minischauer. Aber jetzt diese riesigen Niederschlagsmengen und dieses trübherbstliche ist jetzt erstmal durch.
Also doch eher so eine kleinere, stabilere Beziehung.
Genau.
Gute Nachrichten. Wirklich nur bei schönem, perfekten Wetter wird Sport getrieben. Kennen wir alle in unserem Bekanntenkreis den einen oder anderen. Also man selber ist es ja nicht.
Ja, und jetzt gerade die Tage, ne, könnte es schon losgehen, dass dann die Bekannten, die schönen Wetterläufer dann wieder rauskommen und wieder losjoggen.
So, die Frage ist, welcher Laufschuh ist da der richtige? Also ist es vielleicht gleich der 120-Euro-Schuh?
Ja, aber vielleicht reicht auch so einer aus dem Discounter, ne? So ein günstiger, wenn man sagt, ich gehe nur alle paar Tage mal joggen.
Sarah Talmon aus dem SWR3 Morningshow-Team hat sich von Experten beraten lassen.
Ich kaufe meine ganzen Laufschuhe, weil ich selber im Monat ca. 150 Kilometer laufe, alle im Outlet-Center und ich zahle nicht mehr wie 65 Euro.
Sagt Willibald Walter, Facharzt für Orthopädie. Viel wichtiger ist es, dass der Schuh gut passt.
Ich würde im Sportgeschäft immer versuchen, 3-4 Schritte zu gehen, respektive auch zu laufen.
Das bestätigt auch der ehemalige Leistungssportler und Orthopäde Thomas Wessinghage.
Er sollte lang genug sein, so ein klein bisschen Platz vor den Zehen. Er sollte um den Rückfuß herum fest sitzen, eine gut variable Schnürung aufweisen und eben eine Sohle, die den eigenen Anforderungen entspricht.
Da kommt es allerdings auch drauf an, wo man läuft.
Im Wald würde ich darauf achten, dass die Sohle profiliert ist, dass sie kleine Noppen hat, die mir dann bei etwas rutschigem Gelände, vielleicht auch auf einer feuchten Wiese, guten Halt bietet.
Auf Asphalt braucht es weniger Profil.
Aber vermutlich ein bisschen mehr Dämpfung, also ein bisschen weichere Sohle.
In Sportgeschäften gibt es inzwischen aber auch Laufschuhe, die vollgepackt sind mit Features, mit Dämpfung und Polstern. Als Anfänger lohnen die sich aber kaum, sagt Sporttherapeut Stefan Müller. Auch weil diese Schuhe sehr schwer sein können.
Wenn ich ein großes Gewicht habe, dann muss ich das natürlich 20, 30, 50 Minuten mit mir rumschleppen. Und wenn ich damit einsteige, dann kann das natürlich am Anfang auch zu einer Überlastung führen.
Fazit: Für den Ab- und Zu-Mal-Jogger reicht das günstige Modell ohne viel Drum und Dran völlig aus. Nochmal Thomas Wessinghage.
Es ist nicht so, dass ich einen extrem teuren Schuh benötige, um überhaupt laufen zu können, sondern es geht darum, dass ich einen extrem teuren Schuh brauche, um vielleicht statt 2 Stunden und einer Minute 1 Stunde 59 für den Marathon zu brauchen. Aber das ist eine völlig andere Zielsetzung als diejenige, über die wir gerade sprechen.
1 Stunde 59 für einen Marathon. Respekt. Ariel, die Meerjungfrau, hier ist SWR3. Ab heute in den Kinos, diesmal als Ja, Realverfilmung, also nicht mit echten Meerjungfrauen, aber echten Menschen und jeder Menge animierter Fische. SWR3-Filmfrau Anna Wollner, die hat ihn schon gesehen. Und Anna, wenn wir ehrlich sind, also der Trailer und Ausschnitt aufs Kinoplakat, die man so sieht, wirken ja schon übel düster. Kann man da auch mit Kindern reingehen?
Tatsächlich wäre ich da sehr vorsichtig. Der Film hat eine Freigabe ab 6, ist aber wirklich mega gruselig und düster. Ich habe meine hochschwangere Frau mit ins Kino genommen und die hatte fast vorzeitige Wehen, weil diese verspielte Leichtigkeit vom Original fehlt. Also gerade die Hexe Ursula mit ihren beiden Moränen, die hat es wirklich in sich. Und am Anfang gibt es zwei Haie, vor denen vermutlich selbst Steven Spielberg Respekt hätte.
Fast alle haben ja den Animationsfilm aus den 90ern gesehen. Es geht ja um eine Meerjungfrau, die sich Hals über Kopf in so einen Menschen verliebt, in Prinz Erik, daraufhin selbst ein Mensch werden möchte. Lohnt sich denn die Realfilmfilmung dieses Klassikers?
Der unterscheidet sich auf den ersten Blick nur oberflächlich vom Animationsoriginal. Der Film ist fast eine Stunde länger, klappert alle beliebten und bekannten ikonografischen Momente ab, zum Beispiel der Dinkelhopper, also die Gabel, die Möwe Scuttle sich durchs Haar zieht. Prinz Eric darf, anders als vor über 30 Jahren, selbst singen. Der als Bedingung vereinbarte Kurs beruht auf Gegenseitigkeit. Die Geschichte über die Sehnsucht nach dem Fremden hat natürlich was Zeitloses.
Sebastian, wenn du es da oben nur gesehen hättest.
Du musst diese Besessenheit von den Menschen ablegen.
Oh, so schlimm sind sie nicht. Außer du bist eine Kokosnuss. Wenn die anderen die Finger kriegen, zerschmettern sie ohne zu zögern. Voll schräg.
Kelly Bailey als Ariel, die im Vorfeld ja schon fertig gemacht wurde, weil sie schwarz ist, die fand ich super. Ihre Hautfarbe spielt überhaupt keine Rolle und so schön diese Unterwasserwelten auch aussehen, muss man sich wirklich kurz an sie gewöhnen und es hat auch einfach nicht das Kaliber von Avatar, aber ich war trotzdem sofort wieder drin und ja, ich habe bei dem ein oder anderen Lied laut mitgesungen im Kino, deswegen gibt's 3 von 5 Elchen.
Einige der Klimaaktivisten der letzten Generation, die kleben heute zu Hause fest statt auf irgendwelchen Straßen. Polizei und Staatsanwaltschaft, die haben eine bundesweite Razzia gestartet. Ihr habt sie auch in den Nachrichten gehört, Stefan Heuer aus dem SWR3 Aktuell-Team. Was ist bislang über die Durchsuchungen bekannt?
Vor allem geht es wohl um den Vorwurf, dass die Beschuldigten Spenden sammeln, um Straftaten zu finanzieren. Die Ermittler sagen, bislang hätten sie rund 1,4 Millionen Euro eingesammelt, um verbotene Aktionen möglich zu machen. Die Ermittlungen ausgelöst haben, nach Informationen der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft München und des Bayerischen Landeskriminalamtes, mehrere Strafanzeigen gegen die letzte Generation. Konkret geht es um 7 Beschuldigte. Durchsuchungen gab es in ganz Deutschland an 15 Orten, die meisten davon in Hessen, im Landkreis Fulda und in Berlin. Beschlagnahmt wurden dabei 2 Konten und eine Homepage der Gruppe.
Was? 5,6 Millionen Euro für eine Uhr? Habt ihr gerade in den News gehört, oder?
Boah, Wahnsinn, ne? Aber es ist ja nicht nur irgendeine Uhr, sondern es ist ja die Uhr des letzten Kaisers von China.
I'm selling the Imperial Patek Philippe to Gertrude Wong for 40 million Hong Kong Dollars.
Congratulations. Ja, eigentlich hat das britische Auktionshaus tatsächlich mit nur rund 3 Millionen Euro gerechnet. Am Ende eben diese 5,6.
Hatten unbekannte Käufer gezahlt, nach 5 Minuten, da fiel auch schon der Hammer, aber die Armbanduhr, die hat laut dem Auktionshaus Philips jetzt überhaupt 3 Rekorde gebrochen.
Also, und diese 3 Rekorde, die schauen wir uns nochmal ganz genau an. Das sind nämlich diese.
Das ist der höchste Preis, den eine Uhr dieses Typs jemals erzielt hat. Es ist der höchste Preis für eine Uhr, die einmal einem Monarchen gehört hat. Und es ist der höchste Preis, den wir als Auktionshaus hier erzielt haben.
Wir haben das hier in der SWR 3 Morning schon mal zum Anlass genommen.
So einen kleinen Uhrenvergleich.
Ja, genau, Uhrenvergleich. Haben uns mal umgeschaut unter den Top 10 der teuersten Uhren der Welt. Natürlich ist auf den allervordersten Plätzen immer viel los mit brillanten Shishi, tollen Schliffen und so.
Du hast sie alle auf dem Zeiger hier?
Ja, da gibt es auch welche mit wunderbarer Geschichte. Vielleicht ist euch die auch schon mal untergekommen, die Rolex von Paul Newman.
So eine Daytona.
Ja, total geil. Wo ja natürlich diese wunderbare Botschaft drauf ist mit Drive Carefully.
Also fahr vorsichtig.
Ja, fahr vorsichtig. Wir wissen ja, Paul Newman war ja im Rennsport sehr verbunden. Insofern, also wunderbar die Geschichte. Und dann findet sich in den vorderen Plätzen noch eine Taschenuhr mit einer schönen Geschichte, einer Liebesgeschichte.
Aha.
Ja, und zwar geht es um einen Geliebten, der, wie war es genau, der französischen Königin Marie Antoinette.
Okay.
Und der hat die damals 1700 ein paar Ungerade in Auftrag gegeben. Und die ist ausgestellt worden, 1983 in einem Museum in Jerusalem und danach ist sie gestohlen worden.
Zack, weg,
nicht mehr.
Irgendeiner die Taschenuhr in die Tasche gesteckt.
Genau, bis sie dann 25 Jahre später wieder aufgetaucht ist. An dieser Stelle fragen wir uns, wie kann sowas passieren? Wie kann so eine Uhr im Millionenwert einfach mal schnell weg sein?
Und irgendeiner holt sie wieder raus und sagt, oh ja,
ja, aber was ist da? Rutscht die einfach mal kurz unter das Bett und du hast sie 25 Jahre nicht gesehen? Oder ist die im Sommermantel gewesen? Du hast sie nicht mehr gefunden in irgendeiner Tasche?
Du, kommt Zeit, kommt Rat, ne?
Danke dafür.
Ja, es war drei Morning Show hier und es gibt wirklich viele Familienfilme, die eigentlich gar keine sind, weil sie nämlich für Kinder ein bisschen zu gruselig sind. Der neue Ariel ist so ein Fall, ne? Wir haben ja heute Morgen schon darüber gesprochen.
Ja, und dieses Gruselphänomen, das gibt's oft auch bei animierten Filmen, insbesondere dann, wenn die Figuren also super realistisch aussehen. Medienwissenschaftlerin Maike Uhrig, selbst wenn sie eigentlich total nett aussehen. Warum?
Tatsächlich, je menschenähnlicher die Figuren, desto eher lassen wir uns drauf ein, bis zu einem gewissen Moment, wo sie so menschenähnlich sind, dass wir quasi auf Distanz gehen. Es gab zum Beispiel Polar Express, das sollte so ein schöner Weihnachtsfilm werden, der war wahnsinnig toll gemacht, hat ganz toll begeistert, dass er durch, dass er eben computeranimiert so genial umgesetzt wurde, aber der hat auch so einen Distanzeffekt kreiert, dadurch, dass die Figuren einfach zu menschlich wirkten. Ist dann ganz schwer festzumachen, warum das so ist, aber der Mensch spürt intuitiv, dass sie nicht echt sind. Und wenn die dann aber nah dran sind am Menschlichen, dann haben wir so einen sogenannten Uncanny Valley-Effekt. Dann gehen wir auf Distanz emotional und lassen uns auf die Figur nicht mehr ein.
Wir Erwachsene, wir haben ja nicht wirklich alle Angst jetzt vor diesen Figuren, aber Kinder gruseln sich. Warum?
Erwachsene können sich eher erklären, woran das liegt. Also die merken da zum Beispiel, die Figur blinzelt nicht so oft, wie sie blinzeln sollte. Oder da ist keine Atmung eingefügt in die Figur. Das können wir als Erwachsene eher einschätzen. Kinder sind da eher intuitiv unterwegs und merken einfach, mit der Figur stimmt irgendwas nicht. Die ist nicht richtig Mensch und nicht richtig Kunst. Und dann gehen die auf Distanz und dann gruseln die sich auch recht schnell.
Was ist denn da die beste Möglichkeit, um Kindern da in dem Moment die Angst zu nehmen?
Das eine ist erstmal praktisch Medien einfach auch selber machen, dass sie einfach auch ein Verständnis dafür kriegen, wie Filme funktionieren, wie wird da getrickst, welche Effekte kann ich wie ausüben. Und das zweite ist, mit den Kindern selber die Filme zu analysieren. Das heißt, einfach mal durchgucken, was haben sie da gemacht, warum findest du das gruselig? Meinst du, die haben die mit Absicht so gestaltet, dass es so aussieht und dass es eine bestimmte Wirkung hat? Und dann können die Kinder auch mehr einordnen, dass es nicht echt ist, was sie sehen. Und das ist ja auch das, was Kino eigentlich ausmacht, dass wir wissen, was wir sehen, ist nicht echt und dann auch genießen können, wenn es manchmal ein bisschen gruselt.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR 3.